SWR 2 aus dem Land. Feature.
Die Mosel liegt abseits. Auch ihre Schönheit, ihre Reize sind abseits. Fast könnte man sagen, fremd. Fein, zart, unmerklich ist ihr Zauber, den dennoch jeder Empfindende an sich erfährt.
Moselfahrt aus Liebeskummer. Der Schriftsteller Rudolf G. Binding von Ulrich Teusch.
Moselfahrt aus Liebeskummer scheint mir die schönste, reifste und reinste Erzählung zu sein, die es seit Thomas Manns Novelle »Unordnung und frühes Leid« in deutscher Sprache gab. Das Gefühl vollständiger Sauberkeit, das sich beim Trinken eines jener frischen, klaren, jungen Moselweine in Mundhöhle, Gurgel und Gaumen bis in die Eingeweide hinunter und bis in die Stirnhöhle hinaus verbreitet, dieses Gefühl stellt sich bei der Lektüre des kleinen, klaren, unendlich sauberen Buches ein, und seine reinigende Wirkung haftet wie die von Sonne und guter Luft in der Haut.
Karl Zuckmayer über Rudolf Bindings 1932 erschienene Novelle »Moselfahrt aus Liebeskummer«. Als Binding 6 Jahre später in seinem Starnberger Alterswohnsitz stirbt, schreibt Zuckmayer, der Deutschland zu diesem Zeitpunkt längst verlassen hat, für die Neue Zürcher Zeitung einen Nachruf. Bindings Tod, heißt es dort, reiße für jeden, der die reine und edle Sprache seiner Werke liebte, der den Mann und Menschen kannte und verehrte, eine unersetzliche Lücke.
Binding, Rudolf Georg, deutscher Schriftsteller. Geboren 1867 in Basel, ältestes Kind von Karl Binding, einem der führenden Rechtswissenschaftler des Kaiserreichs. Rudolf lernt die Universitätsstädte kennen, in denen der Vater lehrt, zunächst Freiburg mitsamt der Dreisam, dem geliebten Fluss seiner Kindheit.
Ich kannte keine anderen Flüsse, aber so mussten Flüsse sein.
Dann Straßburg und Leipzig. Rudolf Binding folgt dem Vorbild des Vaters und studiert Jura in Tübingen und Heidelberg, später Medizin, beides lustlos, ohne Erfüllung zu finden.
Ich wollte ja so gerne das treiben, wozu es mich trieb. Aber zu was trieb es mich?
Entdeckt seine Liebe zu Pferden, wird ein ausgezeichneter Reiter. Gewinnt 1892 das Rennen über die englische Meile von Lincoln, findet Anerkennung als Vollblutexperte, handelt mit Pferden. Doch die finanzielle Situation bleibt ungesichert. Das wohlhabende Elternhaus muss immer wieder unterstützend eingreifen. Auf dem Rücken der Pferde lernt Binding zwar Disziplin und Geduld, doch nach einer Lebensaufgabe sucht er weiter vergeblich.
Mein Tag war trotz meiner Unerfülltheit nicht völlig leer. Ich ritt und liebte. Ich ritt nach Herzenslust und liebte nicht anders.
Die Züge des rheinischen Schiefergebirges stellen sich der Mosel quer in den Weg. Wenn sie einst mit Gewalt durch die vielen Riegel der gleichförmigen Geschiebe brach, so war es doch mehr List, die sie schlangenreich in vielfachen Schleifen zum Ziele führte, als siegreicher Durchbruch. Immer hält sie wieder an sich, umgeht, fließt fast zurück zur Stelle des letzten Ausbiegens, begnügt sich mit Windung nach Windung zwischen dem verworfenen Getäfel, bis sie nun in einem beruhigten, belebenden Gleichgewicht mit den Elementen ruht. So wenig sie fehlen darf zwischen den wechselnden Hängen der Reben, die bald rechts, bald links, bald auf beiden Seiten sie begleiten, so wenig bestimmt sie. Rebland mit Fluss, Fluss mit Rebland in gleicher Geltung.
Rudolf Binding, deutscher Schriftsteller, verabscheut die Heuchelei und Bigotterie des Kaiserreichs, die alltägliche Maskerade, das ständige Tun als ob, strebt nach dem ungekünstelten, authentischen Leben, verwirft das Sichere, das Feste, das Bestehende, sehnt sich nach dem Losgelösten, dem Schwebenden, entdeckt das Gentleman-Ideal als höchste Form des Daseins.
Das Gentlemantum ist das wunderbare, geheime, unbeschränkte Rittertum unserer Zeit, dem die Besten Gefolgschaft leisten.
»1959 errichtet man Rudolf Binding im Moselstädtchen Traben-Trarbach ein kleines Denkmal.
Es liegt direkt neben der B53, aber es wird relativ selten besucht, aufgrund dessen, dass es so ein bisschen abgegrenzt ist von zwei Straßen und dieser kleine Gartenbereich hier nicht so häufig dann aufgesucht wird von Touristen. Es liegt, wie gesagt, so ein bisschen abseits, allerdings in der Nähe des Mittelmoselmuseums. Es ist ganz interessant dadurch, dass auf dieser Gedenktafel das Todesjahr 1958 eindeutig festgehalten ist, was ja nun nicht stimmt. Er ist 1938 gestorben, am 4.8. Aber es ist offensichtlich nicht bemerkt worden oder man hat es zumindest nicht korrigiert. Unten steht auch noch in Dankbarkeit gewidmet, Deutscher Wein Kulturpreis 1959. An Betracht dessen, dass er also dem Moselwein durch diese kleine Novelle Moselfahrt aus Liebeskummer ein Denkmal gesetzt hat, hat man ihm dann im Gegenzug dieses Denkmal posthum errichtet.
Egbert Maul hat 1990 in seinem Traben-Trarbacher Verlag die seinerzeit vergriffene Moselfahrt aus Liebeskummer wieder aufgelegt. Sie ähnelt optisch der Originalausgabe von Anfang der 30er Jahre. Lediglich die Moselfotografien, die den Text damals illustrierten, hat Maul durch neuere Aufnahmen ersetzt. Etwa 2500 Exemplare hat er bisher verkauft.
Es waren in der Regel ältere, ich vermute mal auch, dass sehr viele eben diesen Film gesehen haben, so in den 50er Jahren von Kurt Hoffmann, sodass jeder, ich denke mal so um die 40 da etwa in dem Altersbereich anfangend, aber dann auch natürlich ältere, die dann wirklich auch dieses Original gelesen hatten.
Rudolf Binding, deutscher Schriftsteller. Ein körperlicher Zusammenbruch wird zur Wendemarke seines Lebens. Als 40-Jähriger leidet er an einer schweren Nervenkrankheit. Gedächtnisverluste, starke Schmerzen, Bewusstlosigkeit. Binding ringt mit dem Tod. Nach Monaten kehrt er ins Leben zurück. Da befindet er sich in Florenz, wird gepflegt von Helene Wirsing, seiner ersten Frau. Binding lernt Italienisch, übersetzt Gedichte Gabriele D'Annunzios, beginnt zu schreiben, fühlt seine Berufung zum Dichter. Erste literarische Erfolge, lässt sich als freier Schriftsteller nieder, lebt seit 1910 in Buchschlag bei Frankfurt.
Die 2500 Exemplare, die Egbert Maul von seiner Moselfahrt-Ausgabe abgesetzt hat, sind im Vergleich zur Gesamtauflage dieser Erzählung kaum der Rede wert, denn die liegt bei etwa einer halben Million. Es ist erstaunlich. Heute ist Rudolf Binding ein weithin Unbekannter, ein in Vergessenheit geratener, ein von Wissenschaft und Literaturkritik ignorierter oder zumindest abschätzig beurteilter Autor. Doch das war nicht immer so. Von 1910 bis hinein in die 50er Jahre waren Bindings Werke Bestseller. Seine bekannteste Novelle, Der Opfergang von 1911, wurde weit über 1 Million Mal verkauft. Veit Harlan hat die Geschichte im Zweiten Weltkrieg verfilmt. Über mehrere Jahrzehnte hinweg gehörte Rudolf Binding zu den literarischen Favoriten des konservativ gestimmten Bürgertums. Ein Kultautor. Dabei ist sein Œuvre eher schmal. Neben zwei größeren autobiografischen Werken hat er eine überschaubare Zahl an Novellen geschrieben. Dazu einige humoristische Legenden und immer wieder Gedichte. Der Lyrik galt Bindings besondere Leidenschaft. Wenn er seine Verse öffentlich vortrug, dann meist in einer Art Sprechgesang. Und stets bat er darum, sie zweimal lesen zu dürfen, damit man sie besser verstehe.
Spruch für eine Sonnenuhr auf dem Hochzeitsturm in Darmstadt. Der Tag geht über mein Gesicht. Die Nacht, sie tastet leis vorbei. Und Tag und Nacht ein Gleichgewicht. Und Nacht und Tag ein Einerlei. Es schreibt die dunkle Schrift der Tag. Und dunkler noch schreibt sie die Nacht.
Dunkler noch schreibt sie die Nacht. Und keiner lebt, der deuten mag, was beider Schatten ihm gebracht. Und ewig kreist die Schattenschrift. Leblang stehst du im dunklen Spiel, bis einmal dich die Deutung trifft. Die Zeit ist um. Du bist am Ziel.
Mit keinem anderen Fluss unseres Vaterlandes, sagte ich mir, ist die Mosel zu vergleichen. Sie ist landschaftlich westlicher, man möchte ruhig sagen französischer als alle. Sie ist sehr anders geartet als der Rhein, mit dem sie so häufig verglichen wird, als sei sie ein kleiner Rhein. Wo er erregt, da beruhigt, beglückt sie. Wo er Sehnsüchte weckt, da bringt sie Erfüllung. Wo er berauscht, macht sie gefasst. Wo er ins Weite treibt, da schließt sie ab. Wo er überschwänglich wird, da hält sie inne. Wo er heldenhaft eine breite Ebene und die Gebirge weithin beherrscht, die Landschaft bestimmt und sich in unablässigem Lauf unterwirft, da geht die Mosel ein Bündnis ein. Nur der Rhein weiß von Bräuten zur Nacht, von Liebenden mit einem Todeskummer, unbezwinglicher Sehnsucht der Vernichtung, des Unterganges, des sich Verströmens.
Es begab sich während der Straßburger Zeit, dass mein Vater mich nach Kehl nahm, um den Rhein zu sehen. Als wir an dem Strom anlangten, der breit und hoch an flachen Ufern hinströmte, überwältigte mich der Anblick. Ungeheure Wassermengen schossen dunkel und fahl im Abend glänzend dahin, und nichts von dem lustigen Springen der Dreisamen, dem heiteren weißen Gekräusel ihrer kleinen Wasserfälle und dem harmlosen Ungestüm ihres Laufes kam mir zu Hilfe. Unaufhörlich zogen die Wasser, an keiner Stadt vorüber. Beziehungslos, ziellos, in unermesslicher Breite, einsam und unbefahren und rissen an den weiten Büschen der Ufer, dass sie Not zu haben schienen, nicht mitgerissen zu werden. Ich vermochte diesem ewigen Fließen in meinem Innern nichts entgegenzusetzen. Es war stärker als ich, stärker als mir lieb war und ich ertrug. Es riss die Erde in diesseits und jenseits. Ich hielt die Augen starr, mitten in den Strom gerichtet. Ich brauchte einen Halt und griff nach meines Vaters Hand. Ich stellte mir vor, ich würde von dem Wasser fortgerissen, weit, weit, bis ins Meer. Ich hatte den Kopf oben. Lange, immer noch. Es trug mich weiter und weiter. Ich hatte den Kopf oben. Immer noch. Ich hatte ihn immer oben. Und dann? Dann ging man eben unter. Das gehörte sich so. Das konnte einem begegnen, dass man unterging. Und dann ging man eben unter. In dieser Vorstellung beruhigte ich mich allmählich. Tausendmal, damals und später, ließ ich mich so forttreiben bis zu diesem Untergehen. Immer mit der Sehnsucht zu erproben, ob man es wirklich vermöchte.
Schon früh sucht Rudolf Binding nach dem großen Erlebnis, nach der existenziellen Herausforderung. Er sucht, wie er es nennt, nach dem Äußersten und führe es auch in den Untergang, in die Vernichtung. August 1914.
Damals einte das Volk nicht die Notwendigkeit. An diese dachten alle zuletzt. Es war eine große Gläubigkeit, die über die Menschen kam. Auch mich ergriff das Schauspiel, ergriff der Anblick des Volks, das vom Kriege, ergriff der Anblick der Ausziehenden, die vom Tode nichts wussten. Ich sah, dass die Begeisterung der vielen blind war, insofern sie kein Ziel vor sich sahen und nicht wussten, wofür sie sich begeisterten. Die Erhebung begeisterte an sich. Aber ihre Begeisterung war darum noch heiliger, schicksalhafter, wahrhaftiger. Sie waren wie von einem Gotte angerührt, der nicht sagt, wozu er rührt.
Binding bleibt 4 Jahre im Krieg. Zunächst als Führer einer Kavallerieabteilung, später als Ordonnanzoffizier. Er führt Tagebuch und veröffentlicht seine Aufzeichnungen Mitte der 20er Jahre. Aus dem Kriege, so nennt er seinen nüchternen, ungeschminkten, illusionslosen Augenzeugenbericht. Das Buch wird ins Englische übersetzt. Unter dem treffenden Titel »A Fatalist at War« hat es im Land des einstigen Kriegsgegners großen Erfolg.
Trichterfeld von Le Forêt, 26. März 1918.
Wir nächtigen jetzt schon 2 Tage im Trichterfeld der ehemaligen Somme-Schlacht. Die Salzwüste ist nicht öder. Hier sind die Orte nur Namen. Selbst die Trümmer sind zertrümmert. Bouchavin, früher ein großes Dorf, suchte ich gestern. Es war nur eine Tafel mit diesem Namen an einem niedrigen Pfosten angepflöckt. Dies war Bouchavin, war darauf in englischer Sprache zu lesen.
Meaux, südlich Albert, 27. März 1918.
Wir sind durch. Durch das entsetzliche Trichterfeld der Somme-Schlacht. Nach 40 Kilometern eingeebneter Öde wurde das erste Haus, wenn auch in Trümmern, gegrüßt wie eine Erscheinung aus dem gelobten Land.
Beaucourt, 4. April 1918.
Ich habe noch immer nicht das Wort oder das Bild gefunden, das das Entsetzen jener Wüste schildern könnte. Sie steigt immer wieder herauf. Nichts gleicht ihr, nichts kann ihr auf Erden gleichen. Eine Wüste nimmt man als Wüste hin. Aber eine Wüste, die immerzu anklagt, da sie einst nicht Wüste war, ist grauenhaft.
Salon Le Vergeur, 12. August 1918. Es graust mich schon, die Wüste der Sommerschlacht zum 4. Male durchqueren zu sollen. Alles wird wieder das Gleiche sein, aber es wird die Zuversicht fehlen müssen. Unsere Truppen werden dünn und schlechter sein. Die Pferde kriegen seit Tagen kein Korn Hafer. Die Leute erhalten Brot, das aus Gerste besteht und dem Backofen nicht aufgeht. Und wir haben Schläge auf dem Rücken. Uns gegenüber kommen Tausende von Tanks, Zehntausende von Fliegern, Hunderttausende von unverbrühten jungen Männern heran, hinter denen ein amerikanisches Heer steht, das 1 Million zählen mag. Ich fühle und sehe jene geheimnisvollen Mächte aus der Tiefe tauchen, die keinem Geist mehr entspringen, sondern unregierbaren Regungen und Trieben. Gewisse Dinge möchte ich nicht miterleben. Nicht, weil ich sie fürchtete, sondern weil ich sie schon vorher gesehen habe, weil ich sie nicht zweimal erleben will. Ich habe in diesen Tagen zu viel gesehen, Dinge und Zeichen.
Obwohl ihn die Kriegsniederlage und die anschließende Revolution verstören, stürzt sich Binding nicht in politische Aktivitäten. Er betrachtet den Umsturz teilnahmslos. Die nationale Hochstimmung, die ihn zu Beginn des Krieges beseelt hatte, tritt in den Hintergrund. Vorübergehend.
Ich war von Koblenz, wo der Fluss in eng zwischen Berge eingeschobener Mündung sich in den Rhein ergießt, sachte heraufgekommen und machte in Cochem die erste Nachtrast. Was zu trinken war, war bald entschieden. Die Wirtin beschied mich recht. »Was wollen Sie essen?«, fragte die Kellnerin. Ich sah mich, statt auf der Speisekarte, nach den Nachbartischen um, die auf der breiten, dem Fluss zugewandten Terrasse unter einem durchscheinenden Rebendache standen. »Was ist die Dame dort, die allein an dem kleinen Tische sitzt?«, fragte ich. Sie erweckte mein Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich schon beim ersten Blick bemerkte, dass sie eine ganze Flasche Wein vor sich hatte. Moselaalblau, sagte die Kellnerin. Also gut, sagte ich. Moselaalblau. Mein Vertrauen zu der Dame wuchs. Ich blickte anerkennend hinüber zu ihr. Das Gericht war ausgezeichnet. Es stand in besonderer Weise zu dem Wein. Die Dame trank ziemlich rasch und still ihre Flasche, zahlte und ging schlafen. Ich trank bedächtiger. Der Wein schmeckte mir, der Fisch nicht minder. Der Ort behagte mir. Eine besondere Atmosphäre der Ufer der kleinen Stadt in meinem Rücken schien mich einzuhüllen, ohne dass sie aufsehens machte. Ich überdachte den Weg, den ich tagsüber gemacht. Nichts hatte sich herangedrängt. Man fühlte zwar am Anfang des Tals noch das Rheinische oder eine gewisse Rheinnähe in Menschen und Dingen, aber dann wurde alles ruhiger und ausgeglichener. Ich war es auch. Am anderen Morgen traf ich, vor den Gasthof tretend, die Dame, ohne die ich vielleicht gestern Abend keinen Moselaalblau verzehrt hätte, eifrig und sachverständig an einem zweisitzigen, schnittigen Auto hantieren, das schon auf der Straße stand. Wollte sie flussauf, flussab? Ich fasste sie das erste Mal richtig ins Auge. Ein kleines, behendes, gedrungenes, sehniges Frauenwesen, gut gebaut, aber mit einem energischen, stummen, keineswegs hübschen, wenn auch nicht unangenehmen Gesicht. Sie war braun gebrannt von Sonne, einfach und sachlich angezogen, von unbestimmbarem Alter, keinesfalls jung. Merkwürdig, dachte ich, da mir ihre große Sicherheit auffiel. Kleines Scheusal, übertrieb ich in Gedanken ein wenig, beinahe etwas männlich. Ich betrachtete sie. Da sah sie auf. Mein Gaffen schien sie zu belustigen. Ich staunte sie an, denn so wundervolle Zähne, eine solch perlende, herrliche, geschwungene Doppelbalustrade eines Gebisses, was sage ich, einer Beißzange, hatte ich, soviel ich wusste, mein Lebtag nicht gesehen. Ein bläulicher, zarter Schimmer, fremdartig und geheimnisvoll, durchspielte das Weiß. Wie eine Erklärung. Eine Rechtfertigung, ein Triumph der Natur enthüllte sich plötzlich, die Vollkommenheit dieses Mundes. Kein Zahn fehlte. Ich hätte es ungezählt beschworen. Die Frau bestritt mit ihrer Zahnherrlichkeit ihr ganzes Wesen, ihre ganze Schönheit. Das kleine Scheusal von vorhin war weggezaubert, in alle Winde geblasen, weggelacht, zur reizvollsten Hässlichkeit zerlacht, die man sich nur wünschen konnte. So stand sie vor mir.
Rudolf Binding, der Pferdeexperte. Er taxiert und beschreibt die Dame wie eine seiner Vollblutstuten. Wer Bindings Vorlieben kennt, wird darin nichts Despektierliches finden, sondern ein Kompliment der besonderen Art. Unter den Moseltouristen Anfang der 30er Jahre dürfte die attraktive, selbstsichere Dame, alleinreisend im zweisitzigen Cabrio, eine ungewöhnliche Erscheinung gewesen sein. Die beiden finden schnell in ein launiges Gespräch. Sie kenne die Gegend gut, sei öfter an der Mosel, sagt sie, zögert aber, den Grund zu verraten. Dann macht sie ein verblüffendes Geständnis.
Ja, sagte sie, wenn ich an die Mosel fahre. Sie nahm rasch und gewandt ihren Platz am Steuer ihres Wagens ein, ließ mir aber den Schlag zu dem Sitze neben sich offen. Wissen Sie, sagte sie, indem sie mich ehrlich und wie um Verständnis bittend ansah, ich bin nämlich eine Zigeunerin. Ich fahre eigentlich aus Liebeskummer an die Mosel. Wie eine Zigeunerin sah sie nun freilich nicht aus, war auch sicher keine, sondern ein heißblütiges Geschöpf von irgendwoher, wo es solche geben mag. Sie mochte mir wohl nichts vormachen, indem sie mich einlud. Nur zum Schein stellte ich mich ein wenig zögernd. So, und dafür soll ich also gut sein, die gedämpfte Begleitung zu ihrem Liebeskummer abzugeben? Sie wusste schon, dass ich es nicht ernst meinte, dass ich mitkäme, gern und ganz. Aber sie rutschte nun von sich aus, um dies Spieles willen, ein wenig herüber und schlug die offene Tür mit kräftigem Griff ins Schloss. »Wenn Sie nicht wollen«, sagte sie. Dies war die Kriegslage, als ich ruhig und ernst, während sie sich nicht im Mindesten anschickte, davonzufahren, von außen in den offenen Wagen zu ihr hineinsprach. »Darf man um ihren Liebeskummer Cochem aufgeben?«, fragte ich. »Ich kenne Cochem noch nicht.« »Nein«, sagte sie bewegt und plötzlich. »Keinesfalls.« Sie zog die Bremse fester und heraus war sie wieder, neben mir auf dem Pflaster stehend. »Gehen wir durch Cochem. In einer kleinen Stunde fahren wir.«
Unlängst war Bindings schmales Bändchen »Moselfahrt aus Liebeskummer« erschienen, als er mir von dessen ergötzlicher Entstehungsgeschichte berichtete.
Der Schweizer Schriftsteller Emanuel Stickelberger.
Es hatte sich um einen Auftrag gehandelt. Wer dahinter steckte, ein Verkehrsverein, ein Verleger oder beides, ist mir entfallen. Vorgeschrieben war eine poetisch verklärte Schrift über diesen schönsten Fluss, dessen tausend Windungen dem Auge stets neue anmutige Überraschungen bereiten. Die Fabel wollte sich der Verfasser auf besondere Art beschaffen. Er erließ eine Zeitungsanzeige, laut der ein Schriftsteller sich für eine kurze Zweckreise eine gediegene, liebenswürdige Begleiterin wünsche. Aus den Stößen von Angeboten ließ er nacheinander ein halbes Dutzend ausgesuchter Bewerberinnen in der Halle des Frankfurter Hofes vorsprechen. Doch das Ergebnis der Schau war unvermutet. Er verzichtete auf die Reisegefährtin und trat seine Moselfahrt ohne Nebengestirn an.
Fallwick, Bruttig, Ellens. Die Zigeunerin nennt die Weinnamen. Beilstein drüben. Halt! Ein Judendorf. Der Wagen steht. Die Fähre kommt herüber. Drüben ist ein Dörfchen mit den engsten Gässchen, deren natürliches Pflaster die Schieferstufen des Gebirges sind. Kaum 200 Seelen hausen seit Jahrhunderten in dem starren, unbeweglichen Kern von schiefergeschichtetem Gemäuer. Ausgetretene Schwellen, glattgeschliffen von nackten oder weichbeschuhten, schleifenden Füßen, unheimlich anzuschauen, reden eine stumme Sprache. Ein Judenmädchen huscht unter rot-schwarzem, krausem, dicklichem Haar wie unter einer Wolke mit scheuem Satz aus einer Tür in eine andere über die Straße. Auch auf der Fähre sind beleibte, plumpe, gutmütig langsame jüdische Weiber, scheu und fremdblickend, als gehörten sie noch dem Mittelalter an, sichtbar geworden. Hier tragen sie vielleicht noch an dem Geschick ihres Volkes. Hier siedelten ihre Väter aus allen anderen Orten der Umgegend, immer von Neuem ausgewiesen, unter dem Schutz des Burgherrn, dem sie in den Weinbergen fronten seit langen Jahrhunderten. In jenen Jahrhunderten leben sie noch.
In der regionalen Presse kam dann also ein Bericht über die Moselfahrt von einem Journalisten, der hauptsächlich Reiseführer bisher herausgebracht hat, aber sich dann auch hier so für die Regionalgeschichte dann interessiert und auch schon einige Werke dann erfasst hat. Ja, dann hat er hier stehen eben, leider spiegeln ausführliche Passagen der 1932 erschienenen Moselfahrt aus Liebeskummer nicht nur die herrische Attitüde ihres Verfassers, sondern werfen auch krasse Schlaglichter auf seine rassistische Voreingenommenheit und Bindings Verunglimpfung von Beilstein als Judendorf mitsamt der üblen Typisierung seiner jüdischen Einwohnerschaft schraffiert exemplarisch den Grenzbereich zwischen Literatur und Indoktrination. Naja, also ich denke mal, wenn man heute so etwas schreiben würde, das wäre natürlich nicht diskutabel. Aber ich denke mal, wenn man das eben so in die Zeit dann reinsetzt und weiß, dass also jetzt Binding auch Beziehungen zu Juden hatte, ist das vielleicht nicht ganz so scharf zu sehen, wie es dann Herr Anhäuser hier getan hatte.
Hoch über Beilstein, oberhalb der Burg, liegt der jüdische Friedhof. Von den zahlreichen Touristen meist unbemerkt.
Musik. Waldstein war auch der Ort in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier, wenn man das jetzt aufs 19. Jahrhundert bezieht, mit dem höchsten Anteil von Juden. Der bewegte sich zwischen einem Viertel und einem Drittel der Gesamtbevölkerung.
Karl-Josef Gilles vom Rheinischen Landesmuseum in Trier, einer der besten Kenner der Kulturlandschaft Mosel.
Um 1930 ist das sicher nicht mehr die Realität in Waldstein. Als Binding die Mosel bereiste, lebten damals nur noch ein älteres Ehepaar, was dann auch 1942 in Minsk ums Leben gekommen ist, und ein älterer Jude, der mit einer Katholikin verheiratet war und heute noch viele Nachkommen in Waldstein hat. Also das, was Binding gesehen hat, kann sich nur auf ältere Jahrzehnte beziehen, was er vom Hörensagen so wusste, aber nicht mehr auf diese Zeit.
Interessanterweise hat man das dann aber kurz nach seinem Tod herausgenommen. Mir fiel das auf, als ich dann eben mir mehrere Auflagen besorgt habe. Und plötzlich war in einigen älteren Auflagen ein Bild mehr in der Moselfahrt. Und es fehlte dann genau diese Passage mit Beilstein. Hier steht es noch drin. Das ist also jetzt hier eine Ausgabe von 37. Und ab 41 spätestens ist es verschwunden. Man sieht dann also dieses Foto auf einmal, das also auch gar nicht weiter beschrieben ist. Und da jetzt Platz war, musste also dieser Platz aufgefüllt werden mit diesem Foto. Ganz interessant, dass man sowohl jetzt im Dritten Reich, also vom Nationalsozialismus, diese Passage nicht akzeptabel fand, aber nach dem Zweiten Weltkrieg genauso wenig.
Berlin, Anfang 1932. Auf Wunsch des preußischen Kultusministeriums soll die Berliner Akademie der Künste, Abteilung für Dichtung, 6 neue Mitglieder berufen. Als abgestimmt wird, stehen 28 Schriftstellernamen auf der Vorschlagsliste. Unter den 6 Auserwählten befindet sich Rudolf Binding mit einem der besten Ergebnisse. Nicht nur der Vorsitzende der Sektion, Heinrich Mann, hat ihn empfohlen. Auch sein Bruder Thomas hat sich für Binding stark gemacht.
Meinen 5. Vorschlag, Binding, brauche ich kaum zu erläutern. Ich glaube, dass über die Wünschbarkeit seiner Aufnahme sich Einstimmigkeit in unserem Kreise ergeben wird. Er ist ein Autor von ernstem und tiefreichendem Ansehen beim Publikum. Und seine männlich vernünftige Haltung würde gewiss zur Klärung unseres korporativen Willens beitragen und den Respekt vor ihm vermehren.
Dass Thomas Mann sich für ihn einsetzte, dürfte Binding eine besondere Genugtuung gewesen sein.
Er hat Thomas Mann sicherlich sehr verehrt. Er wurde ja schon in der Weimarer Republik oft auch in einem Atemzug genannt mit Thomas Mann.
Hans Sarkowitsch, Rundfunkredakteur, Autor zahlreicher Publikationen zur Literatur der Weimarer Republik und der NS-Zeit.
Hat politisch Thomas Mann eher weiter links angesiedelt, eher weiter rechts angesiedelt. Aber man hat durchaus seine Bücher, seine Sprache mit der von Thomas Mann verglichen. Da kann man heute ganz anders dazu stehen, aber es ist tatsächlich ja so passiert. Und für ihn war Thomas Mann auch ein Sinnbild für deutschen Geist.
Bindings Verhältnis zu Thomas Mann war eines der Bewunderung und zugleich eines der Rivalität. Manns Zauberberg hatte Binding als ein zutiefst undeutsches Werk empfunden. Dieser verzeichneten Welt wollte er mit seiner romanhaften Autobiografie Erlebtes Leben eine echte, eine deutsche Alternative entgegensetzen. In jener Zeit geht ein Riss durch die deutsche Literatur. Er wird im Laufe der 20er Jahre immer tiefer und unüberbrückbarer. Auf der einen Seite stehen Literaten, die sich großstädtisch, europäisch, international geben. Auf der anderen solche, die sich ländlich, deutsch, national ausrichten. Binding steht auf der nationalkonservativen Seite. Für ihn steht fest, das Nationale wird immer bedeutsamer für die deutsche Dichtung und die Dichtung immer bedeutsamer für die deutsche Nation.
In Deutschland wird die Nation gehofft, immer wieder gehofft, aber sie ist durchaus nicht selbstverständlich. Und doch ist es nur und erst ein geistiges Band, was eine Nation macht und was eine Nation umschließt. Eine Nation wird ja nicht durch Grenzen umschlossen, nicht durch eine Verfassung umschlossen oder auch nur ausgedrückt. Nicht wirtschaftliche Organisationen enthalten den eigentlichen Geist der Nation und ebenso wenig politische Macht. Und selbst alle diese Dinge zusammen nicht, sondern ganz andere nationale Belange und diese eigentlich geistigen Wesenheiten enthält die Kunst, enthält die Dichtung, enthält das Schrifttum.
Je länger die Regelungen des Versailler Vertrags auf Deutschland lasten, je länger die ungeliebte Republik von Weimar währt, desto ungeduldiger und unduldsamer werden Männer wie Binding. Selbst wenn sie, nach außen hin, eine, wie Thomas Mann formulierte, männlich vernünftige Haltung einzunehmen scheinen. Thomas Mann sollte sich in Binding täuschen. Er war nicht der Einzige. Doch klar erkennbar wird das alles erst sehr spät. Noch 1930 scheint Binding gegen die Nazi-Bewegung resistent zu sein. Da besucht er eine Kundgebung Adolf Hitlers und schildert seine Eindrücke in der liberalen Frankfurter Zeitung.
Ich bin stolz drauf!
Hitler weiß, wie und mit was man auf Menschen wirkt. Seine junge Mannschaft, eine Art Leibwache, ist diszipliniert. Das wirkt. Sie bewegt sich nur im Laufschritt. Das wirkt. Er führt die Bewegung der Partei unter dem Zeichen eines Kreuzes. Das wirkt. Er sorgt für Beifall oder man sorgt für Beifall. Das wirkt. Alles schöne äußerliche Dinge, nicht gerade viel dahinter, aber sie wirken. Auf wen wird sich später zeigen. Sein Interesse, wenn er davon weiß, tritt sehr klar hervor. Er liebt niemanden. Er hat nur einen Instinkt, den für die Unterwerfung des Menschen. Vielleicht verachtet er alle. Denn sicher verachtet er die, auf die er am meisten zielt, die er letzten Endes braucht für die Erreichung seines Zieles, die Masse.
Freiburg, 1920. Rudolf Binding im Gespräch mit seinem Vater, wenige Stunden vor dessen Tod.
»Ich werde mir zeitlebens den Vorwurf machen«, sagte ich, »dass wir nicht die Revolution gemacht haben, sondern Unbefugte.« »Und warum hast du sie nicht gemacht?«, fragte mein Vater, der sofort begriff, dass es sich nicht um einen Umsturz von Thronen oder überhaupt eigentlich allein um eine politische Revolution handle, sondern um eine Revolution gegen die bisherigen Verlogenheiten, Konstruktionen, halben Wahrheiten, Begriffe und Formen. Er wusste auch, dass wir die waren, die im Felde gestanden hatten und mit dem neuen Maß der Dinge heimgekommen waren.
Binding gehört ja zu der rechten Frontgeneration. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Soldaten, die nach 1918 dann auch Literatur geschrieben haben, also ihre Kriegserlebnisse in Literatur verarbeitet haben. Und in diesen Büchern merkt man sehr deutlich, was sie wollten, ist diese Fronterfahrung, diese Kameradschaftserfahrung an der Front in politische Aktivität umsetzen. Das heißt, sie suchten den Führer, den sie im Krieg hatten, auch als Führer dann in einem neuen Staat.
Der wahre Führer verachtet das Äußerliche. Wir kannten sie, jene großen, stillen Führer des Krieges, die so ganz aus sich herausführten, nicht für irgendeine Anhängerschaft, für eine Gefolgschaft und nicht als Führer einer Jugend, Führer um der Sache willen. Einem Führer der Jugend fällt Macht von selbst zu, sie fällt ihm zu, aber er sucht sie nicht. Er gewinnt seine Gefolgschaft durch seine Tat, nicht durch sein Versprechen.
Vielleicht hat Binding selbst nicht geahnt, welch rauschhafte Erweckungsgefühle die Machtübernahme der Nationalsozialisten bei ihm auslösen würde. Die Revolution, die er nach dem Ersten Weltkrieg verpasst hatte, schien sich nun doch noch zu vollziehen. Als der französische Schriftsteller Romain Rolland in einem Brief an die Kölnische Zeitung im Mai 1933 scharfe Kritik an den Zuständen im neuen Nazi-Deutschland übt, ergreift Binding, zur Überraschung vieler, entschieden Partei. Seinem offenen Brief an Roland gibt er den Titel »Antwort eines Deutschen an die Welt«.
Was wollen Sie, Romain Rolland? Vor diesem Geschehen, wie wir es an uns erfahren, vor dieser Einung aus der Kraft, Deutschland zu wollen, verstummt alles. Deutschland, dieses Deutschland, ist geboren worden aus der wütenden Sehnsucht, aus der inneren Besessenheit, aus dem blutigen Wehen, Deutschland zu wollen, um jeden Preis, um den Preis jeden Untergangs. Davor versinkt jede Anklage. Wir verleugnen nichts, noch verleugnen unsere Führer irgendetwas, was sie aufzählen. Wir leugnen nicht die eigenen Erklärungen, die Aufreizungen zu Gewalt, die Verkündungen des Rassismus, der andere Rassen wie die Juden verletzen muss, die Autodafés der Gedanken, die kindlichen Scheiterhaufen von Büchern, die Eindrängung der Politik in die Akademien und Universitäten, alles ihre Worte. Wir leugnen nicht Auswanderungen und Verfemungen. Aber alles das, so furchtbar es aussehen und so entscheidend es den Einzelnen oder viele treffen mag, sind Randerscheinungen, die, wenn sie noch so einschneidend wären, die eigentliche Souveränität, den Kern, die Wahrheit des Geschehens, gar nicht mehr anrühren.
Was bei Binding eine große Rolle spielte, nachdem Thomas Mann nicht wieder nach Deutschland zurückkehrte, fühlte er sich als Repräsentant der deutschen Literatur. Und ich glaube, dass diese Antwort an Romain Rolland sehr bestimmt wurde von dieser Frage, der Repräsentant der deutschen Literatur muss antworten. So wie Gerhard Hauptmann 1914 eine Antwort an die Welt gerichtet hatte, so glaubt er, müsse er jetzt eine Antwort an die Welt richten.
Der Berliner Literaturhistoriker Werner Mittenzweig. Hans Sarkowitsch.
Das ist ja kein Brief, in dem er Frankreich niedermacht oder sagt hier in einer ganz aggressiven Weise, das ist jetzt Deutschland und ihr versteht das nicht. Sondern wenn man den Brief genau liest, dann ist er zwar weiterhin ungeheuerlich, aber es zeigt auch, dass er weiterhin darauf ausgerichtet war, mit den französischen Intellektuellen, mit den Schriftstellern im Gespräch zu bleiben, ihnen das zu erklären, was in Deutschland passiert, ihr Verständnis zu suchen. Das ist etwas ganz anderes als Konfrontation.
Und doch bricht sich in diesem Brief auch, und zum wiederholten Mal, Bindings Bereitschaft zum Äußersten Bahn. Deutschland zu wollen, um jeden Preis, um den Preis jeden Untergangs. Wie weit ist diese Antwort an den Franzosen Romain Rolland entfernt von der nur ein Jahr zuvor entstandenen Moselfahrt? In ihr war es Binding nicht, um das Äußerste zu tun. Im Gegenteil, er suchte nach dem rechten Maß. Er genoss die Ruhe, die Ausgeglichenheit, das Unaufgeregte der Mosellandschaft, entdeckte das Französische des Flusses, teilte die Lebensart seiner Bewohner, ihr Savoir-vivre.
Ich bin etwas erschöpft und die Zigeunerin ist etwas müde. Nach mancher Rast und manchem Aufbruch, nach endlosem Schauen, nach vielerlei Wein, wurden die Windungen des Flusses gleichförmiger. Die Weinberge verschoben sich noch, aber es waren immer die gleichen. Fahren wir nach Trier, sagte die Zigeunerin und gab Gas. Eine Stunde vor Mitternacht hielt sie vor dem besten Hotel Triers. Ich esse noch mit Ihnen zu Abend, sagte sie warm, als ob sie sich nun auf etwas besonders Nettes freue. Sie war wieder völlig munter, ebenso wie ich. Es ist eben doch ein wohltätiges Land, rief sie noch auf der Treppe, wie einen Dank. Nach einer Weile kam sie herunter. Sie war weder geschminkt noch gepudert. Sie hatte kein Zigarettenetui und rauchte nicht. Sie trug keinen Schmuck, was alles ihr auch gar nicht anstand. Ich sagte es ihr. Ich sagte ihr, dass ich sie bewundere, weil sie keinen Schmuck, keine Schminke, keinen Puder, keinen Spiegel, kein Zigarettenetui,
ja nicht einmal eine Uhr in Anwendung bringe. Gar nichts Künstliches, wie das Tal, das wir gemeinsam durchfahren hatten. Und dass ich es ihr danke, all das nicht, sondern nur sich mir gegenüber in Anwendung gebracht zu haben.
Die Welt hat nicht erlebt, was wir erlebten. Noch ist alles Beginn, aber ein Volk glaubt an sich, das nicht mehr an sich glaubte. Und sein Glaube macht es schön.
Bindings Antwort eines Deutschen an die Welt ist zwar nach außen gerichtet, doch sie wirkt vor allem im Inneren. Einer der renommiertesten Dichter der Weimarer Republik, ein als besonnen geltender Konservativer, baut skeptischen Kreisen des deutschen Bürgertums eine Brücke zum Nationalsozialismus. Er baut eine Brücke zu einer Bewegung, deren wahres Wesen er selbst nicht erkannt hat und die ihn schon bald desillusionieren wird.
Es ist ja interessant für einen Konservativen wie ihn, der den Nationalsozialismus so begrüßt hat, dass er gar nicht merkte, wer eigentlich den Nationalsozialismus die Partei trägt, dass es gar nicht diese Menschen waren, von denen er glaubte, dass sie den neuen Staat bilden würden. Er glaubte ja, dass die Nationalsozialisten auf seine Herrenreiterebene unterwegs seien. Das waren sie aber nicht.
Was immer Binding während des Nationalsozialismus tut oder nicht tut, vom Äußersten ist es weit entfernt. Wenn er sich nicht geradewegs opportunistisch verhält, dann zumindest naiv. 1935, anlässlich des 60. Geburtstages von Thomas Mann, regt er bei Innenminister Frick an, Deutschland möge dem im Schweizer Exil lebenden Schriftsteller eine offizielle Ehrung zuteilwerden lassen. Über das desaströse Ergebnis dieser Initiative berichtet er Thomas Mann persönlich. Auf der Durchreise von Italien nach Deutschland hat Binding einen Aufenthalt in Zürich. Die beiden Schriftsteller treffen sich im Bahnhof. Auch schon in den Jahren zuvor hatte sich Binding um Thomas Mann bemüht.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich im Jahre 33 in der Schweiz von Binding einen Brief erhielt, in dem er mich beschwor, nach Deutschland zurückzukehren, um unter dem neuen Regime dem Lande zu dienen. Dazu war ich nicht bereit. Binding selbst wird später diesen Brief als unvernünftig empfunden haben.
Er hat lange Zeit versucht zu vermitteln und Thomas Mann wieder in die Reihen der Akademie zurückzuführen. Diese Rolle hätte Binding sehr gern weiter gespielt, aber Thomas Mann bezog, obwohl er sich damals noch gar nicht so für das Exil entschieden hatte, gegenüber den Angeboten von Binding eine ganz harte, ablehnende Haltung. Als Thomas Mann eine Rede Bindings in der Schweiz las, notierte Thomas Mann in seinem Tagebuch, was muss in diesen Köpfen vorgehen, wie muss es in diesen Menschen aussehen. Kehrte man zurück, man wäre ein Fremder.
Nach der Trennung von seiner zweiten Frau, die er 1922 geheiratet hatte, lebt Binding mit Elisabeth Jungmann zusammen, seiner letzten Lebensgefährtin. Sie ist Jüdin. Nach seinem Tod emigriert sie nach England. Obwohl Binding also unmittelbar mit dem Antisemitismus der Nazis konfrontiert wird, bleibt seine Haltung zwiespältig.
Binding war mit absoluter Sicherheit kein Antisemit. Also wenn man seine Briefe liest, dann liest man auch die Briefe an zum Beispiel Alfred Mombert. Alfred Mombert war ja als Jude sofort aus der Akademie rausgeschmissen worden. Er versucht, ihm nun klarzumachen, dass das so sein musste, weil der Staat halt nun so ist, also muss man sich auch da fügen. Also er hat es immer akzeptiert, wenn etwas Antisemitisches geschah. Er selbst hat aber nicht antisemitisch gehandelt. Er hat es für sich bedauert, aber er hat es nie so weit offiziell bedauert, dass er bei den Nationalsozialisten oder bei den wichtigen Personen angeeckt ist. Er war ein sehr schwankender, sehr opportunistischer Mensch, der versucht hat, sein Schifflein durch die NS-Zeit zu steuern und dabei auf der Kommandobrücke zu bleiben.
Ende 1933 schlägt Binding Robert Musil für einen Literaturpreis vor. Als man ihm die unwahre Behauptung zuträgt, Musil sei Jude, zeigt Binding sich überrascht, peinlich berührt und tritt beflissen den Rückzug an. Auch gegenüber den jüdischen Eigentümern seines Stammverlages Rutten und Löning verhält er sich, entgegen seiner sonstigen Art, wenig ritterlich und gentlemanlike. Als das Unternehmen, in dem auch Bindings Moselfahrt erschienen ist, 1936 arisiert wird, schreibt er seinen Verlegern einen schmerztriefenden Abschiedsbrief.
Lieber Herr Oswald, lieber Herr Neumann, soll es nun wirklich sein, dass ich diesen Brief an Sie gemeinsam schreibe? An Sie beide, die ich nicht trennen kann in Gedanken und in der Wahrheit einer nie aufhörenden, jahrzehntelangen, festen, guten und zuversichtlichen Gemeinschaft mit mir. Soll ich aus einem außer uns liegenden Grunde, weil etwas mächtiger ist als unser Wille und doch auch nur Wille von Menschen, diesen letzten Brief schreiben müssen? Es ist mir so ungewöhnlich und sinnlos dabei zumute, dass ich entgegen meiner Art schon ein paar Mal dazu angesetzt habe, ohne auch nur zu beginnen.
Nur wenige Wochen später gibt Binding in einem Schreiben an die Reichsschrifttumskammer seiner Befriedigung darüber Ausdruck, dass sich Rütten und Löning nunmehr, so wörtlich, auch mit dem letzten Vermögensstück in arischen und loyalen Händen befinde. Gewiss, im Laufe der Jahre wächst Bindings Ernüchterung über das NS-Regime. Doch was ihn und viele seiner nationalkonservativen Freunde auf Distanz gehen lässt, ist nicht so sehr die Verfolgung der Juden, ist nicht die Gleichschaltung des öffentlichen Lebens, ist nicht der wachsende Terror. Es ist vor allem die Enttäuschung darüber, dass sie, die Dichter, im neuen Staat nicht die exponierte Rolle spielen, die sie zu spielen gehofft hatten. Aber nicht nur Binding geht auf Distanz, auch das Regime tut es. Oder besser, es verliert das Interesse an ihm. Zu seinem Begräbnis im August 1938 erscheint kein offizieller Vertreter von Staat oder Partei. Rudolf Binding hatte seine Schuldigkeit getan. Nach dem Krieg, vor allem in den 50er Jahren, erlebt Binding eine kurze Renaissance. Danach gerät er mehr und mehr in Vergessenheit. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die literarischen Vorlieben. Die Werke dieses Mannes, der einmal zu den vorzüglichsten Repräsentanten der deutschen Literatur gezählt wurde, führen heute nur mehr ein Schattendasein.
Das hängt vor allem mit seiner Sprache zusammen, mit diesem gestelzten hochliterarischen Ton, mit diesen über allen schwebenden Personen, die ihre hohen Gefühle in einer Sprache ausdrücken, die mit einer Umgangssprache oder mit Sprache unter Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Binding versucht immer, Gefühle durch möglichst großartige Satzkonstruktionen zu verdeutlichen. Das ist sehr, sehr schwer zu lesen. Es ist manchmal, muss man ganz deutlich sagen, unfreiwillig komisch.
Binding hat ein Publikum angesprochen, das eigentlich, ich nenne das mal ganz brutal, die kitschige Literatur liebte, aber mit Niveau. Er hat gerade Sujets, die die triviale Literatur vorwiegend benutzte, unerhört in die Höhe getrieben und mit sprachlicher Kraft. Zu der Sprache kann man stehen, wie man will, aber es ist da künstlerisch etwas gestaltet.
Es waren viele junge und vornehme Frauen und viele begeisterte junge Mädchen da gewesen und hatten dem 70-jährigen Kavalier zugejubelt.
Der Schriftsteller Bruno Brehm erinnert sich an eine Lesung Bindings aus der Moselfahrt 1938 in Berlin.
Man sah den Glanz schöner Freude auf den Gesichtern der Hörerinnen. Der vornehme Kavalier las behutsam. Aber dann tauchte die Zigeunerin auf, wie er die Dame mit dem Liebeskummer und den schönen Zähnen zu nennen beliebte, und seine Stimme wurde wieder dunkel. Die Landschaft war zu sehen, die heißen Schieferplatten, über denen die Trauben kochten. Der nach Schiefer schmeckende Wein war förmlich auf der Zunge zu spüren, er rollte wie ein Kügelchen nach hinten. Die Frauen lächelten mit. Vielleicht bedauerten sie, vielleicht billigten sie es, dass der Erzähler der Dame nicht näher getreten war, dass die beiden auseinandergingen, obwohl sie wussten, dass es nur eines Blickes oder eines behüteten Wortes bedurft hätte, das große Feuer zu entfachen.
Am anderen Morgen war die Zigeunerin verschwunden. Ich verstand sie.
Sie blieb sich treu. Aber indem sie mir nicht nachzugehen strebte, wie die Landschaft und der Wein, die sie um deswillen liebte, ging sie mir mehr nach in der Stadt, die mich nun umfing, als je eine Reisebekanntschaft, die ich gemacht habe. Hatte ihr Wunsch sich erfüllt? War sie geheilt? War ich verliebt? Sie hatte den Schauplatz weggezogen, auf dem sich das zu erweisen gehabt hätte. Ihre Gegenwart. Das entrückt freilich. Ich war allein in Trier. Hatte ich alles nur geträumt? Oh nein, sie hatte mir sogar ihren Namen genannt. Aber er war so ganz wesenlos in dem Erlebnis, dass ich allein ihn für geträumt oder erfunden oder eingebildet zu halten geneigt war. Wie auch immer, sie hatte gesprochen und geendet und wusste nicht, wie unbeendbar sie hierdurch für mich wurde. Und doch, als ich nun die Straßen der Stadt betrat, nahm ich sie eigentlich nicht mit herein. Auch in Gedanken nicht. Ihre Gestalt, ihr Bild, unser Erleben gehörte ganz jener Landschaft, die wir mitsammen im wahrsten Sinne erfahren hatten.
Moselfahrt aus Liebeskummer. Der Schriftsteller Rudolf G. Binding von Ulrich Teusch. Es sprachen Brigitte Göbel, Matthias Ponier, Bodo Primus und Martin Rutenberg. Ton und Technik Johanna Fegert und Regine Schneider. Regie Michael Utz, Redaktion Franziska Kottmann. Produktion Südwestrundfunk 2008. Wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchten, rufen Sie uns bitte an. Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07221 929 6030. 07221 929 6030.